Lasst uns die ersten Verse des Kolosserbriefes noch einmal hören. Kolosser Kapitel 1, Abvers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, an die heiligen und treuen Brüder in Christus, die in Kolosse sind. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Beachten wir die Wortstellung der drei Namen unseres Herrn, Herrn Jesus Christus, am Ende von Vers 2. Und beachten wir den Unterschied in Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn, Komma, beziehungsweise Doppelpunkt jetzt. Denn es geht jetzt um die Frage, wer ist dieser Herr? Jesus Christus. Wir danken alle Zeit dem Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, wenn wir euch ins Gebet nehmen. Oder wenn wir für euch beten. Nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christus Jesus und der Liebe, die da ist zu allen Heiligen, wir tun es wegen der Hoffnung, die euch im Himmel hinterlegt ist, von der ihr zuvor hörtet im Wort der Wahrheit, der guten Botschaft, die zu euch kam und gegenwärtig wurde. Das Wort für kommen ist dasselbe, das von der Wiederkunft unseres Herrn gebraucht wird. Der Herr kommt seiner Gemeinde entgegen, sie kommt ihm entgegen in der Luft. Die Parousie. Und dieses Wort wird hier als Tätigkeitswort gebraucht. Das heißt, das Wort Gottes kommt und wird gegenwärtig. Wir können also von diesem Wort hier vom Kommen des Herrn sprechen, aber auch von der Gegenwart des Herrn. Und Sie haben gleich schon Übersetzungen angetroffen, die tatsächlich von der Gegenwart sprechen, anstatt vom Kommen des Herrn. Aber beide Gedanken sind in diesem Wort enthalten. Und sie bringt von sich aus Frucht. Da wird eine Nuance des Wortes Frucht bringen hervorgebracht, das normalerweise fehlt. Es ist die Sichtform. Das Evangelium, die gute Botschaft, hat es in sich. Sie trägt also von sich aus Frucht. Natürlich auf den Glauben hin. So wie auch unter euch von dem Tage an, als ihr sie hörtet, und die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet. Und da blieben wir heute Morgen eine Zeit lang stehen. Was heißt das? Die Gnade Gottes in Wahrheit. Da scheint so manch ein Gedanken in sich zu bergen. So wie ihr auch lerntet von Epaphras, unserem geliebten Mitleibeigenen. Da haben wir das Wort für Sklave. Im Grundtext mit Sklave, Paulus betrachtet sich als Leibeigenen des Herrn und Epaphras ist ein Mitleibeigener. Er dient, ähnlich wie Paulus, wie ein Eigentum Jesu Christi, als ein Eigentum Jesu Christi, der ein treuer Diener Christi ist, zu eurem Wohl oder für euch, der uns auch eure Liebe im Geist anzeigte. Dies ist das erste Mal und das letzte Mal, dass das Wort Geist, im Sinne von Heiliger Geist, im Kolosserbrief steht. Einmal kommt es vor. Nun, der Heilige Geist ist nicht gerade das Hauptthema dieses Briefes. Aber es gibt wohl einige Stellen, die an den Heiligen Geist erinnern, außer diesem. Und darauf will ich aufmerksam machen. Aber eben, dass es fällt auf, dass vom Heiligen Geist im Kolosserbrief weniger die Rede ist. Er will in diesem Zusammenhang, Paulus, die Person von Jesus Christus in den Vordergrund stellen, aber er schreibt ja dieses alles in der Kraft und Weisung des Geistes. Jetzt wollen wir uns mit den nächsten Versen bis Vers 12 befassen. Deswegen, jetzt sollte man eigentlich wieder Pause machen. Deswegen darf man nicht zu schnell lesen, denn es verlangt ein Innehalten oder ein sich Rechenschaft geben über das, was man schon gelesen hat. Deswegen zeigt zurück. Wir kommen an eine Straßenkreuzung und erwarten einen Wegweiser, wohin wir weiterfahren sollen. Dieses Mal weist das Schild zurück. Von woher bist du gekommen? Ja? Überblick das noch einmal. Welche Straße sind wir gezogen im Text? Das will noch einmal rekapituliert werden, das überdacht werden, denn das ist der Grund, weshalb er weiter schreibt, wie er es tut. Deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, er sprach ja von einem Gebericht in Vers 4, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verstehen, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen, indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt und wachst in die Erkenntnis Gottes, in aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit gekräftigt werdet, zu aller Ausdauer und Geduld mit Freude. Diese Präposition. Ja. Ich denke, jemand in England hat mal ein Buch geschrieben über die Theologie der Präposition. Sie bedeuten sehr, sehr viel in der Heiligen Schrift. Wir haben sie immer wieder, diese kleinen Satzteile, die mit einer Präposition beginnen. An, auf, hinter, hin, neben, über, vor, zwischen, in, durch und so weiter. Und sie ergänzen oft einen Satz mit sehr wertvollem Material, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen, indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt und wächst in die Erkenntnis Gottes, in aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit gekräftigt werdet, zu aller Ausdauer und Geduld mit Freude. Es gibt so eine Kette, ja. Und das fordert natürlich ein bisschen Köpfchen, nicht wahr? Um dem allen diesen Schleichwegen nachzukommen. Was finden wir da für alles an Juwelen? Juwelen sind es, die an der Straße da liegen. Manchmal zum Aufheben, manchmal muss man ein bisschen graben. Und dem Vater dankt, der uns tauglich machte für das, was unser Teil sein wird. Das heißt, das Erbe der Heiligen im Licht. Aber lassen Sie mich aufmerksam machen auf die Verse 10, 11 und 12, indem ich nun aus den Partizipien bzw. Verben, im Grundtext sind sie Partizipien, wo, also, dass ich aus diesen Verben, die wir gerne im Deutschen verwenden, Substantive mache. Es klingt etwas härter, etwas grober. Die Elberfelder Übersetzung hat es gewagt, wie wir vielleicht wissen, die Partizipien beizubehalten. Ich weiß nicht, wie viel sie aus diesen jetzt auch Substantiven gemacht hat, in welchem Maße. Aber ich lese es einmal so. Es ist mögliches Deutsch, aber nicht gerade immer das Beste. Allerdings, wenn es angebracht ist, ein solches Verbsubstantiv, das heißt ein Tätigkeitswort, das in ein Hauptwort umgewandelt worden ist, wenn das notwendig ist, dann kann das bedeutungsvoll sein. Um ein Leben zu führen, Vers 10, das des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen, jetzt, indem, wie sieht ein solches Leben aus? Vier Merkmale. Indem ihr in jedem guten Werk Fruchtbringende seid. Nicht Frucht tragt nur, sondern Fruchtbringende seid. Und Wachsende seid, und zwar in die Erkenntnis Gottes. In aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit gekräftigte werdet. Das ist kräftiger, ja, diese Hauptwörter. Zu aller Ausdauer und Geduld mit Freude, Komma, Dankende, dem Vater Dankende seid. Da kommt eine Kontinuität zum Ausdruck. Ja. Ist nicht mit einem Tag, mit einer Tat, mit einem Akt des Dankens erledigt. Ja. Da kommt etwas heraus, das uns dann fordert, auffordert, darüber etwas nachzudenken. Und das wollen wir jetzt tun. Wir sind also in dem Abschnitt 9 bis 23. Das ist der größere Abschnitt, den wir heute Nachmittag beginnen. Heute Morgen ging es um das Gebet, das von Dank begleitet ist. In den Versen 3 bis 23 geht es überhaupt um das Beten. Das heißt, Paulus berichtet in diesen Versen, wie er betet, wie er zusammen mit Timotheus für die oder zugunsten der Kolosser Christen betet. Und in diesem ganzen Abschnitt 3 bis 23 haben wir zwei Teile. Der erste Teil ist etwas kürzer. In den Versen 3 bis 8 teilt er uns mit, dass ihr Gebet von Dank begleitet ist. Und im ganzen Abschnitt stand das im Mittelpunkt. Zusammen mit dem, wozu oder das Anlass zu diesem Dank gab. Jetzt diesen zweiten Abschnitt dieses ersten Teils, den Versen 9 bis 23. 23 ist Abschluss dieses Teiles. In diesem ganzen weiteren Abschnitt haben wir weiter berichtet über das Beten dieser zwei Brüder. Und zwar hier ist es gekennzeichnet von einer besonderen Bitte. Die zwei Abschnitte sprechen vom Beten. Im ersten Teil stand der Dank während dieses Betens im Mittelpunkt. Hier steht eine Bitte in diesem Beten im Mittelpunkt. Wir haben also einen größeren Kreis, das Beten schlechthin, aber ein besonderer Aspekt steht jeweils im Mittelpunkt. Erstens der Dank und jetzt eine besondere Bitte. Das ist interessant, dass es nur eine ist. Manchmal kann Paulus eine ganze Reihe von Bitten anführen. Gebetsanliegen. Das tut er bei den Kolossern nicht. Hat eine zentrale Bitte. Aber die ist so wichtig, so zentral. Wenn die Erhörung findet in unserem Leben, dann ist schon sehr viel geschehen. Ich mache mir diese Bitte immer wieder zum Gebetsanliegen, denn von ihr hängt so viel ab. Und ich glaube, dass es Gottes Wille ist, dass ich so bete, weil es in der Bibel steht und Paulus hat so gebetet. Und wenn Jesus Paulus erhört hat, dann hoffe ich, dass er auch mich erhört. Ich brauche nämlich gerade das, was hier geschrieben steht. Ich weiß nicht immer, was sein Wille ist. Wenn man an so vielen Weggabelungen schon gestanden ist im Leben, immer wieder fragen musste, was ist dein Wille? Dann wird man irre, wie wenig man weiß. Man ist immer wieder angewiesen auf die Wegführung des Herrn. Wollen wir diesen Abschnitt, der ja etwas länger ist, wieder aufteilen in Unterteile. Unter 1 merken wir uns hier zuerst die Umstände dieser Bitte. Die sind nicht von ungefähr. Die sind kurz in Vers 9 angegeben. Deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten. Wer tut Fürbitte? Noch einmal geben wir uns Rechenschaft darüber. Paulus und sein Mitarbeiter Timotheus. Und je nachdem noch andere Mitarbeiter gerade zugegen waren, wenn sie im Gebet waren, werden die auch sich daran beteiligt haben. Deswegen hören wir auch nicht auf zu beten. Ehren Paulus, Ehren Timotheus. Für wen betet er? Nun, die Frage wollen wir nicht zu schnell beantworten. Der Brief geht nach dem Namen nach an Menschen in Kolosse. Die sind heilige, treue Brüder in Christus Jesus. Aber wir erfahren ja aus dem Brief, dass noch andere diesen Brief zu Gesicht bekommen sollen, nicht wahr? Es geht also auch unter anderem, was die Adresse des Briefes unmittelbar betrifft, es geht auch unter anderem um die Christen in Hierapolis. Das lag wohl weiter nördlich, wenn ich mich nicht irre. Laodikea, das war wohl etwas westlich, wenn ich mich nicht irre. Und dann gab es eine Gruppe von Christen im Hause des Nymphas. Es gab eine Gruppe von Christen im Hause des Philemon. Jetzt ist nicht klar, ob die ganze Gemeinde in Philemon am Anfang des Briefes gemeint ist, dieselbe, die wir im Kolosserbrief haben, oder nicht. Es könnten zwei Gruppen sein, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall sind es nicht nur kolossische Christen, die gemeint sind. Und wie ich in der Einleitung in Karlsruhe sagte, wenn dieser Brief also sowieso herumgereicht wurde, sorgt dafür, dass die Laodikeer ihn auch bekommen und so weiter. Die Briefe werden ausgetauscht. Wenn das in jener Zeit sowieso gemacht wird, und wir wissen, dass auf diese Weise der Brief die ganze Runde gemacht hat unter den Christen, die haben ihn immer wieder abgeschrieben, sodass er bis auf uns gekommen ist, wenn das so angefangen hat, wie wir es hier beschrieben haben in Kapitel 4, dann dürfen wir annehmen, dass der Brief auch für uns gedacht war. Wir haben nämlich sehr, sehr viel Wertvolles in dem Brief, ohne dass wir nicht gern gewesen wären. Also, für diese betet Paulus und hat er diese Bitte dem Herrn gebracht. Das ist Wohltun. Einmal darüber nachzudenken, dass Paulus für uns gebetet hat, gerade dieses. Das sollte uns also ein Anliegen sein, wenn es für Paulus ein Anliegen war. Weswegen betet er? Deswegen. Vers 1, Anfang, deswegen hören wir nicht auf, für euch zu beten. Nun, was stand denn in den Versen vorher? Es stand dort, dass er betete, dass er dankte, während er betete, dass Anlass zu diesem Dank ein Bericht war vom Glauben und der Liebe der kolossischen Christen, dass auch die Zukunft, die Jesus uns bereithält im Himmel, Anlass zur Fürbitte war, beziehungsweise zum Dank war. Und ich denke, dass in diesem Fall, beim Deswegen, diese Hoffnung gerade jetzt im Mittelpunkt steht. Denn er scheint auf diese Hoffnung hin zu zielen, im ganzen Text. Gegen Ende kommt, ist wieder die Rede von dieser Hoffnung. Und wenn man bedenkt, wenn man überblickt, was er hier schreibt, dann scheint mir, ist es ein Anliegen, dass sie diese Hoffnung nicht verfehlen. Er will alles dran setzen, und so schreiben und ihnen Auskunft und geben und Fürbitte tun, damit sie diese Hoffnung erreichen. Also zusammengefasst könnten wir, denke ich, sagen, wenn Paulus sagt, deswegen beten wir, im Blick auf diese Hoffnung, für die wir so dankbar sind, bete ich, habe ich eine ganz besondere Bitte, nämlich, dass ihr ausgerüstet werdet mit allem Nötigen zu diesem Weg, zu jener Hoffnung, um diese Hoffnung zu erreichen. Wie betet Paulus? Hören wir nicht auf, seit dem Tage. Was sagt uns das? Sofort, nachdem er den Bericht bekam vom Glauben in Christus Jesus und der Liebe zu allen Heiligen in Kolosse, fing er an zu danken, fing er an zu beten. Sofort. Auch wir tun wohl daran, sofortige Gebetsbereitschaft, Fürbittebereitschaft aufzubringen, wenn uns Namen von anderen Christen zu Ohren kommen? Oder wie reagieren wir, wenn wir irgendetwas hören? Ob es Plaudereien sind oder ernste Nachrichten? Es ist gut, wenn wir das zuerst vor dem Herrn bewegen, dass es durch dieses Sieb geht. Manches können wir dann gleich vergessen, anderes dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir das sofort vor dem Herrn bewegen, ins Gebet bringen. Das wirft uns dann auch nicht so schnell um, wenn wir das gewohnt sind zu tun. Wollen wir dem Beispiel von Paulus nachahmen, sofort anfangen, darüber zu beten. Seit dem Tage. Wir hören nicht auf, sagt er. Mit anderen Worten, er betet anhaltend. Immer wieder, er fängt sofort an. Und immer wieder kommt er ins Gebet um dieses Anliegen. Und dann sagt er, wir beten und bitten. Das zeigt uns, dass er mehrere Arten von Gebet verwendet in seinem Beten um diese Christen oder zugunsten dieser Christen. Nicht nur für sie, er dankt, er fleht, er kann ja verschiedene Ausdrücke gebrauchen, die für das Beten gebraucht werden. Mehrseitig also. Nachdem wir uns die Umstände kurz angesehen haben, jetzt die Frage nach der Bitte selbst. Merken wir uns diese. Wie lautet die Bitte selbst? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Hier wird kein Name genannt. Deshalb die Frage, um wessen Willen geht es denn? Paulus gebraucht ein Fürwort seines Willens. Für ihn ist das selbstverständlich. Er kann selbstverständlich den Namen Gottes erwähnen, aber auch es wird selbstverständlich sein, dass erwähnt worden ist, dass man immer noch an ihn denkt. Von Anfang an hatte er von Gott gesprochen. Und für die Leser ist es auch keine Frage, auch nicht für uns, dass es um den Willen Gottes geht, seines Willens, Erkenntnis seines Willens. Um welchen Willen Gottes geht es? Um welchen Willen Gottes? Gott will ja viel. Gott hat viel vor. Gott ist ein großer Gott. Und es gibt viele Willen Gottes, das heißt Vorhaben, Absichten Gottes. Um welchen handelt es sich hier? Nun, wenn nur Wille Gottes steht, dann wollen wir auch etwas umfassend sein. Wollen wir darüber nachdenken? Es könnte wie folgt aussehen. Es handelt sich um das, das Gott tun will. Dass Gott selbst tun will. Wir dürfen nicht oder wir können nicht alles wissen aus der Arbeitsstube Gottes. Es gebührt uns auch nicht, sagt Jesus, immer über alles in den Einzelheiten zu wissen. Aber bis zu einem gewissen Grad will er, dass wir wissen, was er tun will. Er will ja, dass wir im Allgemeinen seinen Ratschluss kennen. Paulus hat ihn verkündet. Er hat die großen Überblicke gegeben. Es lohnt sich, einen Überblick über die Heilige Schrift zu kennen, um zu wissen, wohin geht denn die Geschichte? Woher ist sie gekommen? Was hat Gott vor? Können wir die Linien, die Gott gezogen hat, weiterziehen? Wissen wir, wohin es geht? Im Allgemeinen den Willen Gottes kennen, das wird hier schon drin sein. Denn die Bogen werden hier sehr weit gezogen. Der Horizont ist ein sehr weiter Horizont in diesem Brief. Und so haben wir den Eindruck, dass Paulus wünscht und betet, dass der Horizont der Kolosse aufgeht, weitergezogen wird, was den Willen Gottes in seinem gesamten Plan betrifft. Aber wir können auch an den persönlichen Willen Gottes denken. Gott hat einen Willen für jeden von uns, Epheser Kapitel 2, Vers 10. Gott hat einen Plan, fertig. Es sind seine Werke, in denen wir wandeln sollen. Deshalb sind wir gerettet, um seinen Willen zu tun. Paulus betet, dass die kolossischen Christen den Willen Gottes für ihr persönliches Leben kennenlernen. Manche Christen fragen nicht nach dem Willen Gottes. Ich denke, wir haben das gelernt zu tun und wir wollen das weiterhin tun. Und nicht nur junge Menschen, auch ältere Menschen sollten beten, dass Gott ihnen der Wille Gottes klar macht. Das müssen wir immer wieder erfahren oder wissen. Immer wieder gibt es diese Gabelungen und dann sind wir angewiesen auf die persönliche Führung des Herrn. Und es ist schön, in dieser Weise zu leben. Nicht immer alle Pläne selbst machen zu müssen. Ja? Es erleichtert. Wir sind nicht so beschwert. Wir können leichteren Herzens in den Tag gehen. Zu wissen, dass wir nicht alles wissen müssen, was geschieht und wie wir es tun sollen und so weiter. Wir können es auch einmal darauf ankommen lassen. Gewiss, wir lernen in der Schrift, dass wir vorausdenken sollen. Aber auf der anderen Seite, wenn uns das nicht gegeben ist, zu wissen, was kommt, dann dürfen wir wissen, dass zur rechten Zeit er seinen Willen kundtun wird. Aber um diese Gnade muss im Voraus gebetet werden. Ferner, um welchen Willen geht es? Es geht nicht nur um das, was Gott tun will, im Allgemeinen, persönlich. Es geht auch um das, was Gott getan haben will. Der Wille Gottes betrifft nämlich nicht nur das, was er tut, sondern das, was wir tun. Unser Tun ist seine Angelegenheit. Was will er, dass wir tun? Einiges ist da allgemeiner Wille. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, die sollten wir schon längst wissen. Da brauchen wir gar nicht um Führung zu beten. Andere Dinge sind wieder schwerer zu erfahren. Ich bitte, dass ihr erfüllt seid von der Erkenntnis seines Willens bezüglich dessen, was Gott getan haben will. Wenn die Gemeinde Jesu dieses Gebet ernster nehmen würde, dann glaube ich, hätten wir mehr Einmütigkeit in unserem Handeln. Wie sollen Gottesdienste geführt werden? Was sollen die Kinder Gottes tun, wenn sie zusammenkommen? Sie wollen ja zusammenkommen. Was sollen sie da tun? In den letzten etwa 30, 40 Jahren ist viel experimentiert worden. Es sind manche Modelle entworfen worden. Und dann macht man lange Reisen, um zu sehen, wie andere es machen. Es ist viel billiger, die Bibel zu lesen. Viel kostengünstiger. Und es liegt so vieles da. Ich hörte von einem dicken Buch über ein Thema, über das es gar nicht so viel, über das gar nicht so viel in der Bibel steht. Ich fragte mich, woher hat er das alles? Ja. Aus seiner Erfahrung oder aus der Schrift? Wir sollten noch viel mehr die Bibel daraufhin studieren und uns fragen und beten. Wie will der Herr, was will der Herr von uns, wenn wir einander begegnen? Als gesamte Gemeinde, als Einzelne. Wie sollen wir uns da verhalten? Worüber sollen wir sprechen? Ich habe einmal angefangen darüber nachzudenken, worüber lachen Christen? Es fiel mir auf, nämlich, worüber gelacht wurde. Und dann fragte ich mich, ist das jetzt würdig eines Christen? Sollte er in diesem Bereich sich so verhalten? Das sind alles Fragen. Ja. Paulus betet, dass wir erfüllt sein. Jede Ecke unseres Hirns, dort wo die Entscheidungen getroffen werden. Überall will er, dass wir voll sind der Erkenntnis seines Willens. Wie soll ich mich auf meinem Arbeitsplatz verhalten? Da kann es verwirrende Situationen geben. Ja. Man ist aufgeschmissen. Was soll ich jetzt tun? Machen wir diese Bitte zur Bitte und dann kann der Herr uns eher erhören. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, kann auch hier oft gesagt werden. Letztlich geht es um die Ehre Gottes. Sein Wille geschehe. Dein Name werde verherrlicht. So wie es im Himmel geschieht, so auch auf Erden. Seine Ehre, seine Herrlichkeit, sein Wille, darum geht es. Gott wünscht Verehrung von seinen Schöpfungen. Deshalb soll sein Wille getan werden und deshalb sollen wir seinen Willen wissen, damit wir ihm Ehre bereiten. Eine weitere Frage. In welchen Bereichen soll die Erkenntnis des Willens Gottes vorhanden sein? Diese Frage ist nicht eine selbstverständliche, sie entsteht aus dem Text. Denn wir lesen, dass der Wille Gottes in einigen Bereichen vorhanden sein soll. Und deshalb stellen wir die Frage, um das zusammenzufassen, zusammenzutragen. In welchen Bereichen soll Erkenntnis des Willens Gottes vorhanden sein? Erstens, im Bereich der ganzen Person. Paulus betet, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Wie kann man erfüllt sein von der Erkenntnis des Willens Gottes? Nun einmal spricht das von viel Erkenntnis. Wenn man voll der Erkenntnis des Willens Gottes ist, hat man viel Erkenntnis über seinen Willen. Wir sollten also um viel Erkenntnis beten. Zum anderen, wenn wir an uns selbst denken, heißt das, dass diese Erkenntnis die ganze Person bestimmen soll. Wovon man voll ist, davon wird man bestimmt. Ist man voll von Liebe, dann wird die Liebe einen bestimmen. Das Denken, das Reden, das Handeln. Ist man voll von Zorn, wie es einmal in der Bibel steht, vielleicht noch mehrere Male, aber dann lesen wir auch, wie diese Leute sich entsprechend verhalten haben. Der Zorn beginnt dann zu diktieren. Ja. Haman, im Buche Esther, ist er erfüllt von Zorn und ist aufgeregt über das, was der Mardochai sich da leistet. Und wie handelt er entsprechend? In seinem großen Größenwahn ist der Mardochai selbst zu klein, ist nicht seines würdig, seines Handelns würdig. Er muss sofort die ganze Nation, das ganze Volk aus dem Weg räumen. das entspricht seiner Größe. Wir fangen an, irrational zu handeln, wenn wir vom Falschen erfüllt sind. Soll unser Handeln ein richtiges sein, müssen wir vom Richtigen erfüllt sein. Wer voll Alkohol ist, handelt entsprechend. Also das, wovon wir voll sind, bestimmt uns. Ist es der Heilige Geist, dann bestimmt er uns. Er hilft uns, er leitet uns. Also im Bereich der ganzen Person sollen wir erfüllt werden von der Erkenntnis seines Willens. Angefangen beim Denken, im Reden, überall. Aber Paulus gibt uns noch einen weiteren Bereich, in dem diese Erkenntnis vorhanden sein soll. Und zwar im Bereich aller Weisheit, dass ihr erfüllt seid mit der Erkenntnis seines Willens. In aller Weisheit. Das ist etwas schwieriger. Wie kann Erkenntnis des Willens Gottes vorhanden sein in aller Weisheit? Was ist denn der Unterschied zwischen Kenntnis und Weisheit? Oder Erkenntnis und Weisheit? Wir haben drei Wörter. Kenntnis selbst ist das Erfahren haben von Tatsachen, von Gegebenem. Erkenntnis geht schon etwas weiter. Man hat schon, man erfasst das oder anerkennt es. Weisheit hat mit einem Ziel zu tun. Immer. Weisheit ist der rechte Umgang mit Kenntnissen oder mit Erkenntnis. Wir haben Menschen, die haben sehr viel Erkenntnis, aber wenig Weisheit. Das heißt, sie wissen nicht umzugehen mit diesen Tatsachen. Dieses Ziel kann ein kurzfristiges sein. Wie finde ich am besten von hier nach Karlsruhe? Wenn Sie dann über Rastatt fahren, ist es die Frage, ob das weise ist. Ja. Es könnte weise sein, je nach Hindernissen und so weiter, je nachdem, was Sie noch tun möchten. Es könnte Gründe dafür geben, dass Sie über Rastatt fahren. Aber normalerweise, wenn die Straßen nach zwischen Ettlingen und Karlsruhe offen sind, würden Sie eine andere Wegstrecke wählen. Also wie komme ich am besten dorthin, wohin ich jetzt hinkommen will oder soll, je nachdem. Weisheit zieht Kenntnisse zur Rat und ordnet diese, geht so damit um, dass das rechte Ziel erreicht wird. Die rechten Mittel für das rechte Ziel. Zuerst muss das rechte Ziel vor Augen sein und dann die rechten Mittel. Die rechten Erkenntnisse, um dieses Ziel zu erreichen. Ich las einmal ein Traktat. Wie kommt man von Albstadt in den Himmel? Das fand ich gut. Das könntet ihr kopieren. Wie kommt man am besten von Ettlingen zum Himmel? Ja, ganz praktische Frage. Ja. Ja, wer will denn in den Himmel? Nicht alle. Und wir kommen auch nicht alle dahin. Aber einige wollen es und hoffentlich kommt ein solches Traktat in diese Hände. Ja. Wie kommt man am besten von dort, wo wir sind, zu dem Ziel, wohin wir eigentlich kommen sollten? Ja. Das braucht Weisheit. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium aller Schöpfung, aller Kreaturen. Das ist ein Ziel. Wie erreichen wir es am besten? Das will der Herr uns zeigen. Da genügen nicht menschliche Modelle. Wir sollten also beten. Und um die Erkenntnis, und diese Erkenntnis möchte vorhanden sein in aller Weisheit. Kenntnis haben, die zum Ziel führt, zum rechten Ziel jeweils. Es gibt Fernziele. Es gibt Zwischenziele. Drittens, ein dritter Bereich wird genannt. dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in allem geistlichen Verstehen, in diesem Bereich, im Bereich alles geistlichen Verstehens. Was ist geistliches Verstehen? Geistlich ist ein Beschreibungswort, ein Adjektiv, das sich auf einen Geist bezieht, auf den Bereich des Geistes. Bezieht es sich etwa, und das ist jetzt die Frage, in welchem Sinne wird geistlich hier gebraucht? Also ist ein Adjektiv in Verbindung mit Geist, geistlich. Aber was wird hier jetzt, welcher Geist wird hier jetzt beschrieben? Oder in welchem Sinne wird geistlich hier gebraucht? Bezieht es sich etwa auf den menschlichen Geist, auf das Verstehen mit seinem Geist? Hat Paulus gebetet, dass wir mit unserem menschlichen Geist verstehen? Ist das unser Geist verstehen? In dem Fall, wollten wir das annehmen, dann wäre das Wort geistlich eigentlich überflüssig, da wir nicht anders verstehen können als mit unserem Geist. Verstehen ist schon eine geistliche Angelegenheit. Es würde einfach heißen, geistlich sein. Ja. Das heißt, geistlich tätig sein. Verstehen ist ein geistlicher Vorgang. Und wir können nicht anders als geistlich verstehen. Auch wie man eine Schraube anzieht. Ja. Das wird mit dem Kopf verstanden. Das ist der Geist. Ja. Also das müsste schon einmal ausscheiden. Zweite Frage. Bezieht sich der Ausdruck vielleicht auf den Bereich des Geistlichen schlechthin, auf den Raum, in dem die Geister, Gott und Engel leben? Bezieht es sich auf die geistliche Welt im Gegensatz zur diesseitigen Welt? Wenn wir in die Schule gehen oder studieren, dann lernen wir, unsere Schöpfung zu verstehen. Auf dem Arbeitsplatz nimmt man vielleicht Kurse, um Arbeitsvorgänge zu verstehen. Das ist Irdisches. Betet Paulus hier, dass wir im geistlichen Bereich verstehen, in allem Geistlichen verstehen, was die geistliche Welt betrifft? Versuch einer Antwort. Da Gott daran ein Interesse hat, dass wir mit unserer materiellen Welt bekannt werden, er hat sie geschaffen, er hat uns hineingestellt in diese Welt. Es gibt vieles in der Bibel, das uns anregt, diese Welt verstehen zu wollen und zu sollen. Da Gott also will, dass wir mit unserer materiellen Welt bekannt werden, könnte dieser Bezug weniger in Frage kommen. Bei einer so umfassenden Bitte kann ich mir nicht vorstellen, dass Paulus seine Bitte beschränken wollte auf nur diese Welt. Denn wir brauchen allerlei Kenntnis, auch der diesseitigen Welt, um den Willen Gottes zu tun. Zum Beispiel Kenntnis über unseren Leib. Ja. Es bleibt also noch eine weitere Möglichkeit. Der Bezug auf den Heiligen Geist. Speziell. In diesem Fall hätten Paulus und Timotheus gebetet, die Leser möchten voll der Erkenntnis des Willens Gottes sein, in allem vom Geist gewirkten Verstehen. Da der Apostel den Begriff geistlich oft in diesem Sinne gebraucht, indem er sich auf den Heiligen Geist bezieht, wäre diese Möglichkeit hier schon eine Wahrscheinlichkeit. Also, wenn wir das annehmen, dann bittet er, dass wir voll sind von der Erkenntnis seines Willens, in allem Verstehen, das vom Heiligen Geist gewirkt sein möchte. Und dann bekommt es einen wirklich Sinn. Ja. Das könnten wir annehmen. So könnten wir schon beten. Lass mein Verstehen vom Heiligen Geist gewirkt sein. Ja. Aber das heißt auch, dass wir uns bereithalten, auch im irdischen Leben von Tag zu Tag vom Heiligen Geist zu helfen zu lassen, irdische Probleme zu lösen und nicht gleich frustriert werden und anfangen zu murren und zu fleischlich vorzugehen. Ja. Das Evangelium ist umfassend, die Herrschaft Jesu Christi umfassend. Von 12.01 Uhr Sonntagmorgen bis 12 Uhr Samstagnacht. Ja. 12 Uhr zwischen Samstag und Sonntag ist der Schnittpunkt einer Woche. Wisst ihr noch, wo es der erste Tag der Woche ist? Nicht alle Christen wissen das mehr. Welchen Kalender haben sie? Ja? Also jetzt zurück. Die ganze Woche, beginnend mit Sonntag, soll vom Herrn regiert sein. Wir wollen aber nicht vergessen, dass vom Geist gewirktes Verständnis nicht zum eigenen Genuss gegeben wird, sondern um den Willen Gottes zu tun. Beten wir, dass der Herr unsere Augen auftut, wenn in der stillen Zeit, aber nicht, damit wir uns zeigen können mit unserer Weisheit, mit unseren Kenntnissen, sondern damit wir den Willen Gottes tun. Das ist der Sinn.